Der Friede und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Ich möchte heute dafür predigen, dass du dich immer wieder an Jesus erinnerst, und ich möchte gegen Gottvergessenheit predigen. Und als Anlass dazu möchte ich den Psalm, den wir eben miteinander gebetet haben, nehmen und natürlich auch das Evangelium. Ja, die Psalmen haben ganz unterschiedliche, ganz viele verschiedene Zugänge zum Glauben, und unser Psalm, der spricht nicht zu Gott, sondern zur Gemeinde und erinnert die Gemeinde daran, was Gott alles Großes getan hat. Und er hat Großes getan. Wir können die Verse gleich einmal miteinander durchgehen und sehen dann, wie wunderbar ist, was er getan hat. Wir werden erstmal dazu ermutigt, zu loben und Gott zu preisen, einfach weil es schön ist. Und dann wird erzählt, was Gott alles getan hat und was er tut, dass er Jerusalem aufbaut und die Verstreuten Israels zusammenbringt. Und da dürfen wir uns mit angesprochen fühlen als Kirche, dass er sein Volk zusammenführt. Er erzählt davon, dass Gott die zerbrochenen Herzen heilt, dass er Wunden verbindet, was ganz wunderschön ist, und dass die persönliche Beziehung zu Jesus, zu Gott, noch einmal darstellt, da wo wir ganz verletzbar und verwundbar sind. Von der Größe Gottes wird hier nochmal erzählt, dass er die Sterne zählt und sie alle mit Namen kennt. Einfach, dass unser Herr groß ist, wunderbar und so große Weisheit hat. Und dann auch nochmal an unsere Hoffnung, dass der Herr die Elenden aufrichtet, dass er eines Tages vollends für Gerechtigkeit sorgen wird, wenn er die Frevler, die Gottlosen, die Feinde Gottes zu Boden stoßen wird. Und ganz zum Schluss des Verses, also der Psalm hat eigentlich noch mehr Verse, aber was wir heute gebetet haben, dass er dem Himmel Wolken gibt, dass er es regnen lässt und so Gras wachsen lässt. Es ist gut, sich daran zu erinnern, was Gott alles tut und was er getan hat. Im Evangelium haben wir von der Wunderheilung gehört, davon, dass dem Menschen, dem Jesus da begegnet ist, die Ohren und die Zunge geheilt werden, dass er nun wieder hören kann, dass er wieder sprechen kann. Und natürlich ist es ein Wunder, das übermittelt wurde, weil es auch für uns wichtig ist, weil es für uns übertragene Bedeutung hat, dass wir als Einzelne, aber auch wir als Gemeinde die Ohren fürs Evangelium aufgetan haben sollen durch das Wunder Jesu, dass uns die Zunge gelöst wird, damit wir von den Taten Gottes erzählen, vom Evangelium, von dem Wunderbaren, was Gott alles tut, damit wir Gott nicht vergessen. Das Hören und das Verstehen der Botschaft Gottes und das Bezeugen, indem wir reden und wieder zeigen, dass wir verstanden haben, wovon Gott gesprochen hat, das ist so wichtig, damit wir Zeugen sind von all dem Guten, was Gottes tut. Denn Gott ist groß und seine Weisheit unermesslich. Es ist gut, wenn wir uns daran erinnern, dass Gott heilt, also der Gott, der die Verstreuten wieder zusammenführt, dass der Gott, der die Sterne mit Namen kennt, und dass der Gott, der es regnen lässt, trotz all dieser großen Geschäfte uns Einzelne immer noch im Blick hat und uns heilt. Es gibt so viele Aspekte und Seiten von Jesus, die mich begeistern, bei denen ich mich einfach freue, und das ist einer der Gründe, warum ich auch so gerne Jesuslieder aussuche, weil mich Jesus einfach begeistert. Und es ist je nach Situation immer ein anderer Aspekt, der gut tut, den Jesus uns von sich selber mitgibt. Und jetzt möchte ich den Vers 3 in den Mittelpunkt rücken. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Wie wunderschön ist dieser Vers, dieser Zuspruch. Und wie wunderschön ist es, wenn jeder, der davon etwas erlebt hat, dem ein gebrochenes Herz geheilt wurde, dem die Wunden geheilt wurden, davon erzählen kann, wie gut es tut, sich Gott anzuvertrauen. Es ist etwas Wunderschönes, Trost zu bekommen von Gott selber. Und ein anderer Vers hier drin, der auch, man könnte sagen, von dem Trost spricht, der Vers 6. Der Herr richtet die Elenden auf und stößt die Frevler zu Boden. Wenn wir die beiden Verse miteinander vergleichen, geht es hier bei dem Vers vielmehr um den jüngsten Tag, das jüngste Gericht. Also da, wo Gott letztendlich für Gerechtigkeit sorgen wird. All das, was jetzt noch nicht in Ordnung ist, dann endlich in Ordnung bringen wird. Es ist gut, wenn wir uns ihm anvertrauen und ihm vertrauen, dass er eines Tages alles richtig machen wird, was jetzt noch falsch läuft. Vielleicht wird bei dem einen und dem anderen am jüngsten Tag Jesus vielleicht so als Moderator dazwischen gehen und sagen, da gibt es eine Möglichkeit, wie ihr euch wieder versöhnen könnt und Menschen wieder zusammenbringen. Aber es wird vielleicht auch Situationen geben, wo Gott sagt, nein, du kommst nicht zum Vater. Der Weg zum Vater geht nur durch Jesus. Und wer an Jesus vorbeigehen will, anstatt mit ihm und durch ihn, der wird nicht zum Vater kommen können. Jesus ist es, der uns die Versöhnung mit Gott anbietet, durch die wir Versöhnung mit Gott haben können. Er ist es, dem wir vertrauen sollen und vertrauen können, dass er diesen Frieden schaffen wird. Und er soll uns jetzt trösten bei all der Ungerechtigkeit, dem Leid und dem Schmerz, das es gibt, das für uns letztendlich unverständlich ist und unverständlich bleibt, dass Gott eines Tages für Gerechtigkeit sorgen wird. Das ist unser Trost in Jesus Christus. Die Heilung, die wir durch Jesus kriegen, den Trost, den wir dadurch kriegen, dass er eines Tages wiederkommen wird, Gerechtigkeit schaffen wird, soll unser Gottvertrauen stärken, all die Verzweiflung abwehren, die Resignation und den Zweifel, unser Vertrauen in ihn, unsere Beziehung zu ihm stärken. Es ist dieser Aspekt an Jesus, dass er Trost gibt in allem Leiden, dass wir unseren Schmerz vor Gott bringen können und uns von ihm trösten lassen können, dass er es immer schon getan hat und immer schon tut. Dieser schöne Vers aus Matthäus 11, 28, wo er uns ruft, wo er dich ruft, wenn es dir schlecht geht. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus bietet diese Ruhe an. Jesus können wir all den Schmerz, all die Unruhe, all das, was uns erschüttert oder in Verzweiflung stürzt, bringen, um uns von ihm heilen zu lassen, um wieder die Ruhe und den Frieden für die Seele zu finden. All das, ob im Gebet, in der Fürbitte, in all den verschiedenen Momenten, die wir mit ihm verbringen dürfen, um Ruhe und Frieden und Heilung für unsere Seele zu finden. An Jesus begeistert mich, dass er so viel in sich verbindet, was hier so oft fehlt. Also, dass er wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Wenn ich mal fragen würde, ja, was denkst du denn, was ist denn das Göttliche an Jesus? Was macht es aus, dass er wahrer Gott ist? Vielleicht würdest du sagen, ja, so ein Wunder, wie wir eben gehört haben. Das ist etwas, was er als Gott tut, in seiner Göttlichkeit macht. Vielleicht andere würden sagen, ach, die klugen Reden, die tiefen Momente, in denen er zeigt, dass er die menschliche Seele so gut kennt, mit all ihren Abgründen, da zeigt er doch, dass er die Übersicht hat und die Allwissenheit, die nur ein Gott haben kann. Vielleicht auch, dass er den Heiligen Geist hatte, dass er so eng mit ihm zusammen war, dass er der Träger des Geistes ist. Oder die anderen schönen Dinge, dem Seewandel, das Wasser in Wein verwandeln, oder dass er als das Wort Gottes am Anfang aller Zeit alles mitgeschaffen hat im dreieinigen Gott. Ja, all das macht seine Göttlichkeit aus. Und wenn ich dich frage, ja, was macht denn seine Menschlichkeit aus? Ja, das ist dann ja vielleicht sogar noch leichter. Dass er essen und trinken musste und Zeit brauchte, um sich zu erholen. Dass er schlafen musste. Ja, ganz bestimmt, sein Leiden und Sterben am Kreuz, wo wir Jesus so menschlich sehen, wie man nur einen Menschen sehen kann. Daran sehen wir seine Menschlichkeit. Und dann noch ein drittes. Und das, was beides miteinander nämlich verbindet, seine Göttlichkeit und seine Menschlichkeit. Dass Jesus ohne Schuld und ohne Sünde war. Seine Sündlosigkeit, um ein langes Wort zu nehmen. Dass er ehrlich und tief von der Liebe motiviert war. So sehr, dass er dafür am Kreuz sogar für seine Feinde gestorben ist. Er ist wahrer Mensch in diesem Sinne, dass er so Mensch ist, wie Gott es für uns alle, für jeden Einzelnen von uns sich gewünscht hat, als er uns geschaffen hat. Er ist der Mensch, der eines Tages wir sein könnten. Er wird so unser Vorbild sein, sodass wir, wenn wir in den Himmel kommen, so sündlos sein werden, wie Jesus es ist, nachdem er all unsere Sünde abgewaschen hat und unsere Schuld. Jesus ist auch im Himmel unser Vorbild, dass wir sein werden wie er, ganz ohne Schuld und ohne Sünde. Vollkommen in der Einheit mit Gott, ohne durch diese schreckliche Trennung der Sünde. Und obwohl er so sündlos ist, macht er uns selbst im Umgang mit der Sünde von anderen doch noch etwas vor. Er akzeptiert, dass jeder von uns, dass du und ich, dass wir unsere moralischen, unsere religiösen Grenzen haben. Dass wir eben nicht so gut sind, wie man es ununterbrochen von uns fordern und verlangen könnte. Dass wir hinter dem Maßstab Jesu immer zurückbleiben. Und selbst diese Grenze akzeptiert er, ohne dich aufzugeben. Ohne dich einfach so in Ruhe zu lassen und in die Ecke zu stellen und sagen, ach, was soll mich das denn jetzt scheren? Es ist diese Sündlosigkeit Jesu und sein Umgang, der ihn zum wahren Gott, zum wahren Mensch, zu unserem Vorbild in all dem Ganzen macht. Und wir werden daran eines Tages teilhaben. Die Sündlosigkeit Jesu ist unsere Perspektive für die Zukunft. Das, was in Ewigkeit dann ist. Und das ist der größte und wichtigste Unterschied zwischen dir und ihm. Der Heilige Geist, den er ununterbrochen getragen hat, hat ihm im Gespräch mit Gott gehalten. Er ist der Tröster, er ist der Erinnerer an Jesus, an Gott. Und er soll auch uns gegen alle Gottvergessenheit, gegen alle Jesusvergessenheit wappnen und stärken und immer wieder ermutigen, von ihm zu lernen, um immer mehr ein Mensch zu werden, wie Jesus Mensch wurde. Im Heilen der Herzen und der Wunden, in all dem Guten, was du anderen tun kannst, um zu trösten und die schweren Verletzungen zu heilen, auch natürlich darin, Gerechtigkeit einzufordern, wo sie fehlt. Da, wo Unrecht geschieht, wo es schrecklich miteinander zugeht. Und damit meine ich jetzt nicht, dass eine politische Partei, welche auch immer, zum Heilsbringer erklärt wird. Das war ja einer der Fehler des Volkes, zum Beispiel am Palmsonntag, als Jesus nach Jerusalem eingezogen ist und man dachte, jetzt kommt ein politischer Erlöser. Nein, kein politischer Erlöser, auch wenn man Ungerechtigkeit anklagt. Und in einem dritten Punkt, im Gottvertrauen, in der Zuversicht auf Gott, in dem ständigen Bewusstsein, Gott ist mit uns, Gott ist mit dir. Und an einem Punkt, denke ich, kann man das besonders gut sehen, besonders gut spüren, wie sehr Jesus aus Gott gelebt hat, unter anderem in den Speisungen, der 4.000, in den Speisungen der 5.000. Allen war klar, dass man zu wenig hatte, dass man eigentlich viel zu arm war, um noch irgendetwas teilen zu können. Aber Jesus hat aus dem Reichtum Gottes gelebt. Nicht umsonst hören wir auch in den Psalmen immer wieder von der Schöpferkraft Gottes. Davon, dass Gott die Welt geschaffen hat und wie er sie erhält und wie reich letztendlich Gott ist, dass er nichts anderes mehr von uns braucht als nur dich und sonst nichts. Diesen Reichtum hat Jesus in sich verinnerlicht, obwohl er selber so gut wie nichts mehr hatte. Rumgewandert, ohne viel Besitz. Eigentlich hätte er genug Anlass gehabt, um neidisch zu sein, um geizig zu werden, um sich mit allen anderen zu vergleichen und dann doch festzustellen, dass er zu kurz gekommen ist. Und das hat er nicht getan, weil er aus dem Reichtum Gottes gelebt hat und lebt. Es wird gut tun, aus dem Reichtum Gottes, aus der Zuversicht und aus dem Gottvertrauen Jesu zu leben, in all den guten Dingen, die dafür notwendig sind. Und nein, wir reden natürlich nicht einfach nur Reichtum herbei, als könnten wir einfach so ein paar Nullen ans Konto hängen oder sonst irgendetwas in der Art tun. Aber es ist etwas anderes, ob du dich tief im Herzen für arm hältst oder ob du aus dem Reichtum Gottes lebst. Der Epheserbrief spricht eine dieser Situationen an und sagt dann: Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen und sagt Gott dem Vater alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Dank. Es wird dir gut tun, wenn du dich nicht für arm hältst oder glaubst, du müsstest dich vergleichen oder, ganz schlimm, geizig zu werden mit dem, was du hast. Und das, was du hast, ist der Glaube, der Schatz, den du in der Bibel hast und deine Beziehung zu Jesus Christus, die du nur jedem Menschen, der lebt, wünschen kannst. Der Friede Gottes, der größer ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen in Christus Jesus. Amen. Wir singen das nächste Lied im Stehen.